Liebe Schwestern und Brüder, ich war länger nicht da, freue mich, dass ich jetzt heute da bin. Jetzt, das heißt zum Anfang des Jahres, wo es 75 Jahre Pfarrersbeck ja in diesem Jahr zu feiern gibt. Und ich habe überlegt, ich kann mich gut erinnern, wo wir 50 Jahre gefeiert haben. Für die Altvorderen, die wissen das auch noch. Wir haben damals, wir haben damals ja eine ganze Festwoche gehabt. Also ich erinnere daran, wir haben diese Chagall-Bilder angeschafft, die hier lange Zeit ja hingen, und hatten da einen Vortrag. Wir hatten Horst Waffenschmidt da, wir hatten Theo Schneider hier, wir hatten Liedermacher da, Biermann, also nicht den Wolf, sondern Andreas Biermann, hatten wir zu einem Konzert, und wir hatten schließlich auch ein Klavierkonzert mit meiner Schwägerin vom Opernhaus in Stuttgart. Wer sich noch erinnert, die Künstlerin war damals hochschwanger und musste sehen, dass sie irgendwie hinter den Flügel kam. Und wenn ich überlege, die Leibesfrucht von damals ist mittlerweile eine wirklich patente junge Frau, die sich anschickt, eine richtig gute Ärztin zu werden. Und manchmal kommen bei ihr auch so, wenn man sie beobachtet, manche Wesenszüge raus, die an ihre Tante erinnern, Christiane, die sie nur am Anfang kennengelernt hat und die auch, ja auch mal zu dieser Gemeinschaft gehörte. Das sind Dinge, die eigentlich nur die Altvorderen hier wirklich interessiert. Und es ist auch gut, dass in den 25 Jahren Menschen dazugekommen wären. Wäre ja schlimm, wenn wir jetzt in derselben Besetzung heute noch da sitzen würden und dass der 75-jährige, das Jubiläum, dann auch nochmal ganz anders gefeiert werden kann. Das ist schön. Nur manchmal ist es ja auch gut, wenn man auch auf die, die vor einem waren, auch auf die Älteren mal hört. Und so tun wir es ja jeden Sonntag, ja, wenn wir in diesem alten Buch nachschlagen und sehen, was haben Menschen vor uns mit Gott erlebt, und dann versuchen, das in unsere Zeit zu vermitteln. Heute haben wir eine Geschichte, die vielleicht noch nicht so oft gepredigt wurde hier. Ich habe es mir jedenfalls so überlegt, weil die ist auch erst vor einem Jahr in die neue Perikopenordnung eingefügt worden. Das ist die kirchliche Ordnung der Texte, die für die Sonntage dran sind. Trotzdem ist sie wahrscheinlich dem einen oder anderen schon bekannt. Auch die Hauptperson, die darin vorkommt. Mancher wird behaupten, er kenne sie nicht. Ja, es ist eine Frau, die man nicht unbedingt immer gerne kennen will. Ich behaupte aber, sie und ihr kennt sie. Ich lese uns aus Josua Kapitel 2, die Verse 1 bis 21, also etwas länger. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen: Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Männer von Israel hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau verbarg die beiden Männer und sprach: Ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Stadttore zuschließen wollte, als es finster wurde, gingen sie hinaus. Und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die aber jagten den Männern nach auf dem Weg zum Jordan bis an die Pforten. Und man schloss das Tor zu, als die draußen waren, die ihnen nachjagten. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen. Und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hernieder. Denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen: Geht auf das Gebirge, dass euch nicht begegnen, die euch nachjagen. Und verbergt euch dort 3 Tage, bis sie zurückkommen, die euch nachjagen. Danach geht eure Straße. Die Männer aber sprachen zu ihr: Wir wollen den Eid so einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herniedergelassen hast. Und zu dir in das Haus versammeln, deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. Und wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über ihn, aber wir seien unschuldig. Doch das Blut aller, die in deinem Hause sind, soll über uns kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verrätst, so sind wir des Eides los, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach: Es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen. Und sie gingen weg, und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Ich weiß nicht, ob ich das erste Mal gehört habe von Rahab durch die Bibel oder durchs Fernsehen. Wahrscheinlich eher durchs Fernsehen. Ja, ich bin ja ein großer Fan der Kultserien der 60er und 70er Jahre. Und da gab es in meiner Kindheit Time Tunnel. Vielleicht der eine oder andere kann sich vielleicht noch erinnern. Da ging es immer um ein sehr, sehr geheimes US-Projekt mit Versuchen der Zeitreise. Und da waren 2 Wissenschaftler, die waren immer in so einem Zeittunnel, so einem Strudel wurden die herumgerissen überall. Das war nicht steuerbar. Und in der Zentrale dieses Projektes konnte man auf dem Bildschirm sehen, was die tun, aber es nicht beeinflussen. Tony Newman und Doug Phillips waren das. Die waren immer auf Zeitreise, also durch die ganze Geschichte. Natürlich waren die auf der Titanic, ja, ist klar. Die begegneten auch Robin Hood oder Marco Polo, Abraham Lincoln und so. Aber einmal, da landeten sie platsch so vor einem Zelt in der Wüste. Und in diesem Zelt, wer war da? Josua, der Anführer der Israeliten. Er lagerte kurz vor Jericho. Und in der Zeit, in der diese Serie gedreht wurde, war es offensichtlich noch so, dass die Wissenschaftler durchaus noch ihre Bibel kannten. Ja? Und diese zwei wussten, Josua wussten von dem, dass er von Gott den Auftrag erhalten hatte, das Land Kanaan einzunehmen. Und Josua war beeindruckt von deren Wissen, ja, was die so alles wussten. Und was lag für ihn näher, als diese beiden klugen Männer als Spione nach Jericho zu schicken? Also das heißt, als ich später dann als Jugendlicher bewusst die Bibel las, wusste ich mehr als andere Bibelleser. Ja, nämlich, dass die Kundschafter eigentlich Amerikaner waren und Tony und Duck hießen. Und die kommen nun in das Haus der Rahab. Und einer spricht mit ihr. Ich habe mir diese Folge natürlich in der Vorbereitung jetzt nochmal angeguckt, ja, damit Sie auch wissen, wie der Pfarrer seine Predigtvorbereitung macht. Und zwei Zitate waren für mich da interessant. Rahab sagt zu dem einen: Woher kennst du meinen Namen? Und der sagt: Generationen werden deinen Namen kennen. Und es zeigt sich auch, dass die beiden natürlich über Rahabs Gedanken Bescheid wissen, und sie ist erstaunt und fragt danach, und da sagt einer der beiden: Ich weiß das aus einem Buch. Es heißt die Bibel. Dein Name steht darin. Dachte ich, Mensch, das ist was. Dein Name steht drin. Das wird einer Frau gesagt, die überhaupt keinen guten Namen hat in ihrer Stadt, ja, nur einen gewissen Ruf und einen gewissen Beruf. Und die Frage ist immer, warum wird überhaupt der Beruf genannt? Es steht ja immer dabei, die Hure Rahab, ja, also wie so ein Eigenname schon fast. Die hätte man früher garantiert nicht zu Robert Lemke ins heitere Berufsraten eingeladen, glaube ich. Ja. Die betreibt das älteste Gewerbe der Welt. Man sagt älter noch als das Amt des Priesters. Und aus Sicht der Israeliten kommt noch etwas dazu. Nicht nur Hure, sondern auch Heidin. Ja, Heidin auch noch. Und doch heißt es, dein Name steht da drin. In der Bibel. Das ist verrückt. Nun können wir sagen, okay, in der Bibel steht auch was von Judas oder von Pilatus, aber hier, diese Frau wird grundsätzlich positiv immer gewürdigt. Es ist die einzige Frau des Alten Testaments, die dreimal im Neuen genannt wird. Und zwar, Sie können das ja nachlesen, Jakobus 2 und in Hebräer 11, da wird sie gelobt wie wegen ihres Glaubens. Und es wird gesagt, das, was sie Gutes tat, das sind Zeichen des Glaubens. Und noch mehr, wir haben das gerade gehört in der Lesung in Matthäus 1, ist sie im Stammbaum von Jesus, mittendrin. Und zwar, das ist auch nicht immer so präsent, als Mutter des Boas. Ja, Boas, der Mann der Ruth, ja, sozusagen also die Schwiegermutter der Ruth. Sie ist eine der wenigen Frauen in dieser Aufzählung des Stammbaums. Das ist schon enorm. Heute gibt es ja viele, die so Stammbaum erforschen. Ja, kann man auch alles übers Internet und so. Manche wollen herausfinden, ob nicht doch irgendwo ein Luther oder ein Goethe in der eigenen Familie zu finden ist. Irgendein Kommerzienrat oder Geheimrat. Ich selber habe garantiert keinen Adel vorzuweisen, keinen Geheimrat. Ich hatte früher mal, wissen einige, Geheimratsecken, aber das hat sich ziemlich schnell rausgewachsen. Aber die Frage ist ja, wer möchte eigentlich in seinem Stammbaum eine bekannte Prostituierte haben? Ja, und nun stellen Sie sich das vor. Es geht um Jesus. Es geht um den Sohn Gottes. Das ist schon etwas Besonderes. Gott kam auf die Erde in Gestalt eines Mannes, der so einen Stammbaum hat. Das ist schwer zu fassen. Kann man sich das sonst in irgendeiner Religion vorstellen? Da, wo es doch eigentlich besonders hoch und heilig zugehen sollte. Ja, also könnten wir vorstellen, die Muslime würden uns auslachen, dass wir so einen Gott haben. Das ist ein Wunder. Und ich finde immer einen Beweis dafür, Gott hat wirklich auch Humor. Mehr als manche seiner späteren Anhänger. Denn Generationen haben sich einen Kopf gemacht über diese Frau, ja, wie die da nun so reinkommt. Man stelle sich vor, das Judentum wird ja über die Mutter weitergegeben. Das ist ganz wichtig, auch wenn im Stammbaum meist die Männer nur erwähnt werden. Es geht über die Mutter. Also wie konnte man da überhaupt die Rahab da drin lassen im Stammbaum? Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus spekulierte bereits, na, war das vielleicht war das eine Gastwirtin, die Rahab. Ja? Aber der hebräische Ausdruck ist eigentlich unmissverständlich. Und es steht in einem, habe das gelesen, ein Bibelkommentar von 1799 steht schon, die Alten frappierte es, dass die israelitischen Kundschafter bei einer Hure einkehrten und setzten daher hinzu, damals war sie keine Hure mehr, sondern hatte der Gnade Gottes Platz gemacht. Andere übersetzten statt Hure Wirtin, aber damals gab es noch keine Wirtshäuser. Ja, das steht da in diesem alten Bibelkommentar. Und das, liebe Geschwister, ist die Hauptperson unseres Predigttextes. Und wir schauen uns einfach an, was war da eigentlich geschehen. Nach 40 Jahren der Wanderung in der Wüste sind die Israeliten kurz vorm Ziel. Sie lagern in der Ebene Moab, das ist nicht weit vor Jericho. Und Jericho war um 1400 vor Christus ein stark befestigter kanaanäischer Stadtstaat mit eigenem König. Und auf der Seite der Israeliten vorneweg Josua, ja, früher der persönliche Referent des Mose, nun ist er selbst Anführer. Und die Frage ist, wie nimmt man so eine stark befestigte Stadt ein? Ja, da braucht man eine Strategie. Und da schickt er dann Spione aus. Er kennt das, er war ja früher selber mal als solcher unterwegs. Ja, wir wissen das, mit Kaleb zusammen und anderen hat er das Land erkundet. Ja, hier steht ja auch nicht von Spion, sondern wird von Kundschaftern gesprochen. Das ist etwas schöner immer das Wort. Mir fallen da immer die Kundschafter des Friedens ein, die Erich Mielke immer ausgeschickt hat in den Westen, von denen sicher noch einige unter uns leben, also jetzt nicht hier in dieser Gemeinde, aber grundsätzlich irgendwo schon. Bevor die nun, die Israeliten, die Stadt belagerten, schickt er also, der Josua, diese Kundschafter raus. Ja, von Schittim aus, das ist etwa 25 Kilometer vor Jericho. Die saßen ja nicht direkt vor der Mauer da, ist klar, sondern wollten erst mal sehen, erkunden. Und da stellen sich jetzt verschiedene Fragen. Wie kamen die so rein in die Stadt? Und vor allen Dingen, wie und warum gehen die ausgerechnet zur Hure Rahab? Vielleicht deswegen, weil es so eine Art öffentliches Haus war. Möglicherweise war das damals normaler als heute, dass man da, es war zwar verpönt, aber dass man doch irgendwie, da ging man hin, da traf man vielleicht auch Leute. Der Erzähler jedenfalls dieser Geschichte nimmt ja daran in keiner Weise irgendwie Anstoß. Der will das ja auch nicht irgendwie begründen, warum die ausgerechnet zu der Frau gehen. Er erklärt nichts weiter, im Gegensatz eben zu manchen späteren Besserwissern. Die nächste Frage ist, woher hat denn der König gleich erfahren, dass da Spione da sind? Es gerät ja die Stadt in Panik wegen dieser zwei Männer. Es gibt eine Großaktion der Polizei, so wie wir manchmal auch heute den Eindruck haben, als sei unsere Gesellschaft schnell so in Panik zu bringen, wenn einer ein Thema aufbringt, sei es das Klima oder die Flüchtlinge oder was auch immer, es herrscht bei uns wenig Gelassenheit. Und Rahab erklärt den Neuankömmlingen, warum da alle so aufgeregt sind. Ja, ich zitiere das nochmal, sie sagt: Ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zog, und was ihr den Königen der Amoriter getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt. Und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. Ja, das ist der Ist-Zustand in diesem Reich. Und nun aber wagt diese Frau eine eigene Meinung. Also in Vers 10, was ich gerade gesagt habe, heißt es, wir haben gehört, in der Mehrzahl. Jetzt heißt es, ein Vers davor schon, heißt es, ich weiß, da sagt sie nämlich, ich weiß, dass euch der Herr das Land gegeben hat. Ja, wir merken, es geht nicht nur um das allgemeine Wir, es geht um das Ich. Und wir merken den Unterschied vielleicht. Gehört haben die alle in der Stadt von den großen Taten Gottes, aber eine Schlussfolgerung daraus zu ziehen, eine Entscheidung zu fällen, das macht nur diese Einzelne ein. Diese Frau als Einzelne in der ganzen Stadt. Aber darauf kommt es an, ja, dass wir Entscheidungen fällen, dass wir hören auf Gottes Wort, dass wir dann das Richtige tun, dass wir auch heute diesem Gott der Israeliten vertrauen und seinem Sohn. Das ist die Entscheidung, die wir brauchen. Dass wir die Zeichen der Zeit wahrnehmen und erkennen, ja, das hat Rahab auch getan, und dann die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Wie Rahab. Und sie wird ganz praktisch tätig, sie versteckt die fremden Männer unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Ja, sie versteckt Juden, denen man ans Leben will. Ja, wie aktuell ist das? Und nun wird Rahab für diese Entscheidung im Neuen Testament ausdrücklich gelobt. Jetzt kann man etwas nüchterner auch fragen, okay, war das schon echter Glaube, für den sie da gelobt wird? Oder wollte sie nicht vielleicht nur auf der Gewinnerseite stehen? Handelte sie aus Berechnung? Wollte sie so einen Deal machen? Ja, ich merke, dass ich selber manchmal schnell so frage, ich bin irgendwie ein Skeptiker, ja, und denke dann aber, steht uns da ein Urteil zu? Doch genauso wenig wie über andere Menschen, über deren Glaube und Nichtglaube wir auch manchmal schnell urteilen, abschätzig. Ja, ihr, sie vielleicht nicht, aber ich kenne mich ja selber, da sind wir manchmal überheblich. Und Fakt ist doch aber, Rahab erkannte die Macht Gottes und sie setzte dann nicht mehr auf die einheimischen Götter, die kanaanäischen Götter. Die Theologen haben ja herausgefunden, es handelte sich um eine ziemlich entartete Religion mit Kinderopfern und anderen unschönen Dingen. Aber Rahab will das nicht mehr. Rahab heißt eigentlich übersetzt groß und weit. Ich meine, wir können sagen, die Hure mit dem großen Herzen. Aber es war ja nicht so einfach für sie, sondern sie wohnte ja, das ist auch ein Bild, sie wohnte an der Stadtmauer, ja, am Rand der Stadt und am Rand der Gesellschaft. Ja. Und die Randwohnungen an der Stadtmauer, die wurden natürlich durch den Feind auch als erstes überrannt. Und vielleicht hat sie es längst satt, ihr Leben am Rande. Und sie wartete vielleicht nur auf eine Gelegenheit für einen Neuanfang. In Rahabs Leben fällt ein Strahl der Wahrheit Gottes. Dieser Gott, der Gott Israels, ist größer als alles und alle anderen. Ja, sie erkennt das und sie vertraut sich dem irgendwie an. Ja, vielleicht ist dieser Glaube höchst unvollkommen, aber er rettet. Er rettet sie und ihre ganze Familie. Die Einnahme der Stadt führte ja dann zum grausamen Tod vieler, muss man auch sehen. In Josua 6 kann man das nachlesen, radikal. Rahab blieb übrig. Sie hatte dieses rote Seil, das sie an ihr Fenster gehängt hat. Das wird zu einem Zeichen, zu einem Rettungsseil. Und nun können wir fragen, Rahab, Hure oder Heilige, Verräterin an ihrem Volk oder Heldin? Auf jeden Fall ein Mensch, der Gott kennenlernen durfte. Und das kann uns Mut machen. Und das Fazit dieser Geschichte kann sein, so wie es, ich finde, sehr schön gesagt hat, Francine Rivers, eine Romanautorin, die über die Rahab einen Roman geschrieben hat. Sie schreibt, Rahab, eine Frau mit Vergangenheit, der Gott eine Zukunft geschenkt hat. Eine Frau mit Vergangenheit, der Gott eine Zukunft geschenkt hat. Und das kann auch uns gelten. Ja, und allen heutigen Menschen, auch denen, die wir versucht sind, manchmal schon abzuschreiben, weil sie eben ganz anders leben als wir und auch die moralischen Maßstäbe nicht kennen, die wir nun kennen oder versuchen irgendwie einzuhalten, die wir versuchen schon abzuschreiben, solche Menschen. Unsere Vergangenheit muss nicht unsere Zukunft bestimmen. Gott kann Geschichte immer wieder verändern. Und wenn Rahab ein Werkzeug Gottes sein konnte, so sind wir zumindest nicht schlechter geeignet dafür. Und deswegen schließe ich einfach mit ein paar Fragen. Wozu sind wir berufen? Sie in der Pfarrersbeck, wozu will Gott uns gebrauchen? Oder die Frage, die Heiden damals hörten von den Wundern Gottes und wo und durch wen hören die denn heute von den Wundern Gottes? Wie kann Gott der Herr werden für solche, in deren Leben bisher noch kein Platz für ihn war? Nicht nur für Prostituierte oder Zuhälter, überhaupt für Menschen, die uns fremd erscheinen. Sind wir da der Maßstab? Und wo ist die Gemeinde, die für sie offen ist? Ich finde das gut, dass es hier in der Pfarrersbeck diese Arbeit mit den Flüchtlingen gibt, dass euch das zugewachsen ist, einfach von Gott in den letzten Jahren. Da wollen wir immer wieder offen sein für Menschen, die auch ganz anderes mitbringen als wir. Drei Sätze. Gott will Rahab gebrauchen. Gott will uns gebrauchen. Und Gott will uns für die Rahabs dieser Welt gebrauchen. Amen. Lasst uns jetzt antworten mit einem Loblied.